Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Roxana Sharifi. Sie ist Rechtsanwältin und Legal Innovation and Legal Tech bei CMS in der Schweiz. Hallo Roxana.
Hallo Patrick, vielen Dank, dass wir heute sprechen.
Gerne, gerne. Du hast ja auch ein ganz spannendes Thema. Ich meine, wir haben ja eigentlich immer spannende Themen, ja, im Podcast. Aber in dem Fall mal wieder eins meiner so Lieblingsthemen, wenn es um die Zukunft geht. Und zwar die Veränderung der Rechtsbranche durch KI, durch Super-KI. Ja, das ist also das Thema heute. Vielleicht, bevor wir mal zu dem Thema KI, Super-KI, also quasi AGI und ASI kommen, könntest du das mal so ein bisschen definieren, unabhängig jetzt von der Rechtsbranche? Was ist also AGI? Was ist ASI? Und wo sind wir da jetzt gerade so?
Absolut. Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Und Super-KI ist natürlich ein riesen Buzzword, was man vielleicht schon mal gehört hat. Das, was wir als Juristen ganz oft hören, ist, glaube ich, ach, KI kann das doch gar nicht. Und was ich dann immer denke, als jemand, der wahrscheinlich auch etwas progressiv eingestellt ist, ist, ja, aber Moment mal, wir sind immer noch in den Kinderschuhen. Wie lange gibt's das Ganze schon? Und ich glaube, die Frage, die ich mir auch viel stelle, ist, wenn wir jetzt schon da sind, wo wir sind, wo stehen wir in ein paar Jahren? Und ich glaube, das sollte auf unserem Radar sein. Wo wir jetzt gerade sind, also das heißt ChatGPT, was wir kennen, und Claude und Gemini, die ganzen Sprachmodelle, ich habe jetzt mal nur die offenen genannt, sind sozusagen Artificial Narrow Intelligence, also eng. Die sind sehr aufgabenfokussiert und die sind vortrainiert auf die Aufgaben, die sie lösen sollen. Die haben aber kein Denk- oder Lernvermögen. Und jetzt haben die ganzen schlauen künstliche Intelligenzforscher gesagt, wir werden irgendwann ein Stadium erreichen und die Firmen wie OpenAI und Google arbeiten auch sehr aktiv daran, die sogenannte Artificial General Intelligence zu entwickeln. Das ist das Thema AGI. Mhm. Und AGI soll sich insofern unterscheiden, als es selbst lernen, entscheiden, handeln kann. Das heißt, es braucht eben viel weniger menschlichen Input und auch Overview. Das bedeutet natürlich auch, dass sich damit ganz andere moralische und auch wirtschaftliche Fragen stellen werden. Wir sind aber noch nicht da. Und der letzte Fachbegriff, den du genannt hattest, war die ASI, das ist die Artificial Super Intelligence. Das ist der Punkt, wenn die KI besser wird als der Mensch. Und das ist im Moment genau wie AGI noch Fiktion. Also ich glaube, der Rahmen, in dem wir uns jetzt aktuell bewegen, ist eben die Narrow Intelligence. Und der Zeitrahmen ist sehr wild diskutiert zwischen den Firmen. Es gibt manche Firmen, die sagen, wir erwarten den Zeitpunkt, an dem Artificial General Intelligence kommt, die also dieses Denk- und Lernvermögen hat, in circa vielleicht 5 bis 10 Jahren. Es gibt andere, die sagen, das wird vor 2050 nicht kommen, weil es einfach zu komplex ist. Und es gibt wirklich keine belegbaren Daten dazu, weil die Firmen es auch einfach selbst noch nicht wissen. Wie gesagt, es ist, glaube ich, das heiße Eisen, woran sie alle gerade forschen. Und nur noch zum Abschluss, es ist jetzt vor kurzem GPT-5 released worden. Das ist das neueste Modell was von der Firma OpenAI, was das Ganze ein bisschen auf den Kopf stellt. Und Sam Altman, der CEO, hatte ganz lange prophezeit, das wird ganz in die Nähe kommen von eben dieser AGI. Und ich durfte es schon testen. Und ich kann sagen, und er hat auch zurückgerudert. Und wirklich, wir sind doch noch nicht da. Und es war sicher ein bisschen mehr Marketing. Also es wird wahrscheinlich noch etwas dauern, aber wir sollten uns darüber Gedanken machen, was es mit sich bringt.
Genau. Also es gibt ja sogar welche, und ich glaube, Sam Altman gehörte sogar dazu, je nachdem, welche Zitate du so raussuchst, die es sogar sagen, AGI noch früher, also in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass es immer wieder Leute gibt, die auch sagen, das wird so gar nicht kommen. Also man muss wirklich schauen, wie das ist. AGI, soweit ich noch die Definition hatte, war, glaube ich, wenn man die schlauesten Köpfe der jeweiligen Branche nimmt, dann ist es eigentlich das. Und die Superintelligence wäre eben noch dem noch weiter überlegen. Ne?
Absolut.
Und natürlich ist der Vergleich immer so, dass du dann quasi den schlauesten Kopf nimmst oder Köpfin, ja, und das dann gleichzeitig natürlich mit der Rechenpower die kein Mensch ja hat, also mit der Geschwindigkeit, der Möglichkeit, alle Daten einzusehen in Millisekunden und so weiter. Das ist natürlich dann nicht nur so wie der schlauste Mensch, sondern ihm eben an sich schon überlegen durch die Datenmöglichkeiten und Zugriffe.
Absolut.
Ne? Klar. Genau, also du hast jetzt ja sehr schön dann mal AGI und ASI definiert und gesagt, wo wir jetzt stehen. Das war jetzt ein bisschen allgemein, das sollte es ja auch sein. Wie ist es denn jetzt für die Rechtsbranche? Wie siehst du denn zurzeit auch bei CMS oder auch bei den Kolleginnen und Kollegen in anderen Kanzleien, ja? Wie wird denn da überhaupt so die ganzen LLM-Systeme, ChatGPT und ähnliches, werden die da schon viel eingesetzt, so wie du das siehst, und auch sinnvoll? Oder wie ist das im Moment so?
Ja, das ist, glaube ich, die spannende Frage im Moment, die alle umtreibt. Und ich glaube, ich möchte vorwegschicken, ich kann nur für die größeren Kanzleien sprechen. Und damit meine ich eben die großen Wirtschaftskanzleien, die entsprechend auch die finanziellen Mittel haben und auch das Personal haben, um Leute einzusetzen, die sich damit zu befassen. Und in diesem Bereich, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Also wir kennen ja Anwälte eher als die eher konservative Gruppe. Und es ist aber tatsächlich so, dass es da viele Vorreiter gibt, gerade im Bereich UK, im Bereich Deutschland, in der Schweiz sind wir da auch wirklich ganz vorne mit dabei und befinden uns im stetigen Austausch. Und ich denke, es geht schon in Richtung, dass wir jetzt am Anfang gesehen haben, wir haben ja die grundlegenden Basismodelle sozusagen. Und dann haben wir Firmen, die diese Basismodelle sozusagen entweder verfeinern durch Feintuning oder durch spezifische, ja, juristische Sprache etc. Und eben darauf noch verschiedene Layer bauen, damit sie für uns als Anwälte eben die Benutzeroberfläche einfacher zu bedienen ist.
Oder wenn ich kurz sage, oder natürlich mit Zugriff auf bestimmte juristische Datenbanken. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, genau.
Absolut, genau. Und es gibt ganz verschiedene, wie du jetzt völlig zu Recht gesagt hast, Bereiche, in denen die künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Also man kann unterscheiden zwischen den typischen Admin-Aufgaben. Künstliche Intelligenz kann die Zeiterfassung erleichtern. Aber eben, ich glaube, Drafting ist ein großer Bereich. Und wie du völlig zu Recht gesagt hast, die Durchsuchbarkeit und Handelbarkeit unserer Daten von großen Kanzleien ist wirklich Gold. Und ja, das sind alles Bereiche, wo es wichtig ist. Und jetzt in Bezug auf die LLMs ist es natürlich spannend, weil ich glaube, für die ganzen Firmen ist es natürlich absolut relevant, immer mit den großen Modellen zusammenarbeiten zu können und ihre Tools darauf aufbauen zu können, weil letzten Endes beruht die Stärke eines Tools einer jeden Kanzlei oder einer jeden Firma im Endeffekt darauf, welches Modell das powert oder eben welche multimodalen Modelle dahinter stehen.
Ja,
aber die Adoption
absolut.
Ist groß.
Das heißt also jetzt, wir waren jetzt quasi gerade bei der Idee zu sagen, wie es jetzt so aktuell ist. Das heißt also, du würdest sagen, das nutzen jetzt doch schon viele in den Großkanzleien, wo du so selber bist und Leute kennst und so weiter. Ja, also das wird schon viel eingesetzt. Ja,
ja, ist schon mein Eindruck. Also ich glaube, was interessant ist, was ich viel erlebt habe, ist, die Geschwindigkeit der Adoption war sehr langsam. Die Leute waren sehr skeptisch. Wenn man ihnen aber erstmal in der Lage war, den Nutzen zu transportieren und sei das wirklich mal durch einen Workshop, mal einfach über Mittag, die Juristen sitzen zusammen und man setzt sich hin und zeigt wirklich am Bildschirm, hey, so arbeite ich und das mache ich eigentlich. Und dann kommt erstmal Neugier, weicht irgendwann der Skepsis und ich habe schon den Eindruck, dass es wird immer mehr.
Ja. Jetzt schauen wir doch mal weg von der vom aktuellen Zeitpunkt quasi in die Zukunft. Ja. Also so ein Jahr ist ja immer 2030, was viele Titel so aufgreifen, auch Bücher und ähnliches, ja. Also was ist quasi 2030? Jetzt ist das ja eine Frage zum Beispiel, wenn du von 2030 jetzt sprechen würdest, also in 5 Jahren, ja. Da lassen wir die ASI vielleicht mal weg, aber die AGI wären ja manche Leute, die sagen, die ist schon da, ne? Und wenn du jetzt darüber spekulierst, was könnte 2030 sein, dann ist es ja sehr entscheidend, ob ich sage, okay, ich habe die KI, so wie sie jetzt ist, nur noch besser, Ja, also ChatGPT, keine Ahnung, 7 oder 10 oder wie auch immer das dann heißt, ist noch besser als jetzt, macht vielleicht weniger Fehler, weniger Halluzinationen, fragt besser nach oder so. Das ist ja schon wahrscheinlich, dass es so kommt, ja. Aber ob es dann eine AGI ist, die ja eigentlich dann wie ein eigenständiger Anwalt und auch wie jeder andere, vor allem White-Collar-Beruf quasi, ja, arbeiten könnte. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge, ja. Und deswegen, ich würde dich jetzt gerne mal bitten, weil das ja auch die Idee war, zu sagen, von dir so 2030, wie könnte sich da die Branche verändern? Da muss man ja sicherlich differenzieren. Haben wir dann schon AGI oder nicht? Also wie sähe das denn aus, wenn man das eine hätte oder das andere nicht? Oder gehst du davon aus, dass man das schon hat? Wie sähe da die Branche aus? Wie würde sie sich verändern?
Ja, das ist wirklich die Frage, die nicht nur mich, sondern ich glaube, viele in dem Bereich umtreibt. Und fast jede größere Kanzlei hat inzwischen ein Innovation Lab eingesetzt, wo genau diese Fragen heiß diskutiert werden. Und ich glaube, du hast völlig recht, wenn du sagst, in den nächsten 12 Monaten, womit können wir rechnen? Die Verlässlichkeit steigt. Die Halluzinationen werden abnehmen. Und ich denke, was über die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich noch relevanter wird, ist, jedes Memorandum muss in der Lage sein oder jeder Schriftsatz, der automatisch generiert wird, dass er wirklich anklickbare, zitierte Links hat, wo man als Anwalt in Sekundenschnelle prüfen kann, aha, okay, korrekt, nicht korrekt. Das ist, glaube ich, für die nächsten jetzt, was wir überblicken können, ist jetzt wirklich etwas, was ich erwarte und was sicher kommen wird. Mhm. Was dann in den Folgejahren, die Schnelligkeit wird noch höher werden, etc. In den Folgejahren sehe ich vor allem, dass agentische Workflows immer mehr werden. Also agentische Workflows zur Erklärung bedeutet, dass
genau, erklär das mal.
Genau, also es ist noch keine, ich glaube nicht, dass wir bei AGI schon angekommen sind. Agentische Workflows sind so ein kleiner Hint in diese Richtung, möchte man sagen. Die Idee dahinter ist nämlich, dass der Agent, bevor er eine gegebene Aufgabe sofort angeht und löst, erstmal praktisch in sich geht und ein Reasoning vornimmt, welche Schritte muss ich durchführen, sind die Fragen klar formuliert und dann auf eigenständiger Basis entscheidet, okay, es funktioniert wie ein eigener Laptop, ich gehe jetzt erstmal auf die Seite, wo die offiziellen Bundesgerichtsentscheide publiziert werden oder eben vom BGH und dort klicke ich jetzt an. Ich brauche genau die Urteile, ich brauche die von diesem Datumsbereich und dann muss ich schauen, ich bin jetzt im Bereich Gesellschaftsrecht jetzt, also wirklich eigenständig in Schritten arbeiten und denkt und die Schritte auch eigenständig durchführen kann, ohne dass ein Mensch das macht. Das übertragen auf den juristischen Bereich sehe ich schon, also dass es in den nächsten dann wahrscheinlich 4 Jahren bis 5 Jahren immer mehr werden wird. Als konkretes Beispiel in einer M&A-Transaktion, also ich bezweifle, dass wir jetzt schon Tools haben, selbst wenn sie sehr spezifisch sind. Und es gibt zum Beispiel welche schon auf dem Markt, die wirklich von einer Due Diligence von Schritt 1 bis wirklich zum Report alles eigenständig durchführen können. Da braucht es noch ganz viel Human Input, aber ich glaube, eben mit diesen agentischen Workflows in 4 bis 5 Jahren sind wir da. Was dann in den Folgejahren, glaube ich, relevant werden wird, immer relevanter werden wird, sind eigentlich diese Aufgaben, die Commodity sind, also Massen-E-Mails und so weiter. Das wird, glaube ich, für Kanzleien, das war noch nie relevant. Das wird immer weniger relevant sein. Das rückt wirklich in den Inhouse-Bereich, die das durch Tools wirklich sehr effizient selbst werden, lösen können und wollen und auch müssen wahrscheinlich aufgrund von Adoptionsdruck. Was dann für die Kanzleien bleibt, sind eben diese Bereiche, die für uns immer schon relevant waren, nämlich die Hochreck-Aufgaben. Also sei das im Bereich Dispute Resolution, wo sich wirklich sehr komplexe Fragen stellen und wo es ganz oft auf den Kontext ankommt. Ich bin im Bereich Litigation. Ich weiß, wie schnell das vorkommen kann, dass man sich in einer 300-seitigen Rechtsschrift ein Argument am Anfang des Rechtssatzes macht im Bereich der Zuständigkeit, der einem hinten um die Ohren fliegen kann im Rahmen der Begründetheit, wo man als Mensch wirklich sehr aufmerksam lesen muss und schauen muss und denken muss, hey, da hat er sich jetzt echt ins Bein geschossen, der Kläger, und da reiten wir jetzt voll rein. Und diese Fähigkeit hat kein Modell bis jetzt. Das habe ich noch nicht gesehen und ich habe wirklich schon viel getestet und getan und auch das Modell gepromptet, wirklich auf diese Widersprüche. Und da sind wir noch nicht. Aber ich glaube, da werden wir hinkommen und eben in Bereichen mit eben die alles, was so Hochreck ist, wird zwar nach wie vor durch uns orchestriert werden, aber ich glaube, die Modelle werden da einfach stärker werden. Das ändert aber nichts daran, dass wir als Anwälte immer noch diese Reasoning-Fähigkeiten haben müssen und anwenden müssen und dass der Klient auch genau dafür zu uns kommt oder in die großen Kanzleien kommt. Das ist der eine Bereich, also das immer noch operativ tätige Anwalt sein. Und der andere Bereich ist, glaube ich, etwas, was bisher den Partnern vorbehalten war, was sich aber in meiner Vorstellung schon ändern könnte, ist diese Kernkompetenz, dass der Unternehmer in die Kanzlei kommt und sagt, hey, mein Problem ist da, ich brauche nicht nur die operative Tätigkeit, sondern ich brauche die strategische Beratung, ich brauche die Verhandlungen und dass du mit Hilfe eines Tools assessen kannst, ich sehe unsere Klagechance vielleicht bei 60%, aber ich kann das hier mit Value für den Klienten viel besser vermitteln, wenn wir uns zusammen an den Tisch setzen und den Gesellschaftervertrag jetzt hier und heute eben gemeinsam abschließen können. Und ich denke, diese zwei Bereiche werden in der Zukunft an Relevanz gewinnen und ganz neue Geschäftsfelder kommen auf uns zu.
Ja, genau. Das wäre natürlich mal ein Thema. Also ich würde aber, bevor ich auf neue Geschäftsfelder komme, würde ich gerne nochmal zu dem Thema Pricing kommen. Ja, also wenn sich das so entwickelt, wie du gerade gesagt hast, also in diesem ersten Schritt jedenfalls, hast du ja gesagt, so nächsten 1-2 Jahre, sagen wir mal, vielleicht auch 2-3 Jahre, sowas. Ja, das heißt also, so wie ich es verstanden habe, der Anwalt wird dann oder die Anwältin wird dann also mehr Möglichkeiten haben als jetzt, viel schneller arbeiten können, viel präziser arbeiten können, wird auch mehr detaillierter arbeiten können, alles mit Hilfe von der KI, ja. Wie glaubst du, würden sich da Pricing-Modelle ändern, von denen wir ja schon im Legal-Tech-Bereich lange sprechen, schon vor KI, Automatisierung und so, ja, Billable Hour, was auch immer. Was glaubst du, könnte sich da was ändern?
Also ich bin froh, dass du das selbst gerade gesagt hast, wie lange das schon Thema ist, weil ich glaube, das ist wirklich, der Grund ist einfach, dass wir nach wie vor, auch wenn sich unsere Arbeit wirklich verändert, was am Ende wichtig ist, ist, dass wir verlässliche Resultate liefern. Dafür kommt man zu einer Kanzlei und zu einer größeren Kanzlei. Und das ist nach wie vor unsere Kernkompetenz und da kann man dann nicht drüber schludern und sagen, das ist nicht relevant, da machen wir jetzt irgendwie aus Pricing mal, gehen wir schnell drüber. Da kann der Klient auch selbst, auch wenn ich es nicht empfehlen würde, über ChatGPT gehen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wir sind noch nicht da, dass wir an einem Punkt sind, wo man das Pricing jetzt schon anpassen könnte, auch einfach, weil es noch nicht, es mangelt noch an der Vorhersehbarkeit. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, und ich bin der Auffassung, dass es Bereiche geben wird, die wirklich eher Admin-Aufgaben, eher, das ist jetzt schon so. Also bis vor 2 Jahren hatten wir noch wahnsinnig viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die heißen hier Substituten, die einfach übersetzt haben. Und ich habe das auch noch gemacht. Also solche Aufgaben, das ist alles noch. Und heute prüfen wir nur noch. Also wir sind nicht mehr diejenigen, die alles übersetzen müssen und exekuten müssen, sondern es geht jetzt um die Prüfbarkeit, ist alles konsistent etc. Aber ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Aufgaben haben, die wirklich Massenaufgaben sind und die vorhersehbar sind, dann werden sich in spezifischen Bereichen, wird es sicher Caps geben oder verschiedene Preismodelle, wo man pauschal für bestimmte Bereiche der Aufgaben wahrscheinlich festsetzt. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir dann noch diesen anderen Bereich haben, der eben vor allem auf der Trust-Ebene, dieser strategischen Ebene, der wie setzen wir gewisse Fälle auf und wie gehen wir da durch oder jetzt im Bereich von Tax etc. Also alles, was mit dem Reasoning zu tun hat, mit dem Vertrauen zu tun hat. Ich glaube, da werden wir vielleicht in Zukunft auf ein Value-Based Pricing-Modell kommen. Ich glaube, das ist das, was viele Kanzleien in den USA jetzt gerade miteinander besprechen. Aber es wird noch Zeit dauern.
Ja, spannend. Jetzt hast du ja selber auch angesprochen, Geschäftsmodelle. Ja, was fällt dir da ein, was vielleicht durch diese Neuerungen dann in ein paar Jahren, was da möglich wäre, vielleicht an neuen Geschäftsmodellen für Kanzleien?
Ja, finde ich ganz spannend. Warum? Weil Anwälte sind eigentlich nicht die größten Unternehmer immer gewesen. Also, soweit ich das beurteilen kann. Und ich glaube, es tut sich gerade wirklich eine Wendung auf, weil wir viele progressive Anwälte haben, die eben sich nicht mehr nur monothematisch für das Recht interessieren, sondern eben auch für Tech. Und die sehen, dass wir zum Beispiel als Kanzlei schon alle Schritte durchlaufen haben. Wir haben geschaut, okay, wie ist das, wenn ich ein Tool verwende in meiner Kanzlei mit der Datensicherheit? Wie ist das mit dem Anwaltsgeheimnis? Sind die Daten sicher? Funktionieren die Tools? Für welche Zwecke funktionieren die Tools? Und wir haben diese Mittel dafür eingesetzt, um das alles zu testen mit unseren Partnern, mit unseren, also hier internen Partnern und externen Tools, Anbietern und so weiter. Und ich glaube, es wird die Möglichkeit sich ergeben, dass tatsächlich die schlauen Kanzleien, die wirklich innovativ und progressiv sind, die werden Modelle entwickeln, wo die Kanzlei zum Unternehmen geht und sagt, hey, ihr habt da wahnsinnig viele Daten, ihr müsst die irgendwie aufbereiten für ein bestimmtes Projekt, beispielsweise Pre-M&A von mir aus oder auch schon proaktiv, falls das mal kommt, und dass man als Kanzlei da reingeht und sagt, bei uns sind eure Daten sicher und wir kümmern uns drum. Also das ist jetzt nur ein Modell, aber ich sehe einfach, dass sich da im Bereich Tech durch Kanzleien auch ganz neue Geschäftsfelder ergeben, die einfach bespielt und durchdacht werden müssen. Ja.
Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Vielleicht kommen wir noch mal zu dem Thema, wie sich vielleicht auch die Berufsbilder ändern werden. Ja, also du hattest ja schon mal, wir hatten ja vorher schon mal gesprochen und zum Beispiel das, ja, der Einstieg in die Kanzlei, Junior Associates, ja, deren Aufgaben hat sich ja jetzt schon etwas geändert, aber dadurch wird es wahrscheinlich noch ganz anders. Einfach mit der Idee, dass die KI speziell diese Arbeiten wahrscheinlich wirklich sehr gut erledigen kann. Wo man eben früher die Einsteiger für genommen hat, ja. Und dann wäre natürlich die Frage, was machen die denn dann, ja? Wie siehst du das?
Also super spannend. Es ist jetzt neulich auch ein Artikel rausgekommen, der mich persönlich sehr gefesselt hat. Es war vom Business Insider und da war die Rede davon, dass PwC jetzt wirklich angekündigt hat, dass dessen Juniors eigentlich jetzt schon Manager sind und dass man die dahin antrainiert. Also der Junior wird gar nicht mehr dahin erzogen, dass er eben diese wahnsinnig kleinteiligen, mühsamen Aufgaben executed, weil eben die KI diese Aufgaben wahrscheinlich übernehmen wird. Sondern worauf es ankommt, ist eben diese kritische Überprüfung der Resultate. Also da verändert sich gerade eine gesamte Berufsgruppe hin vom Ausführer zum Überprüfer. Und was da eben gesagt wird, ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass eben diese Juniors, die dann zukünftig praktisch schon auf einem Manager-Level mit Manager-Aufgaben einsteigen, dass die zum einen KI-kritisch sind. Das bedeutet, sie müssen verstehen, wie KI funktioniert. Und das sehe ich immer wieder. Also ich habe Leute, die zu mir kommen und sagen, also Roxana, ich habe diese Aufgabe gemacht und die KI ist völlig gescheitert. Und dann so nach dem Motto, ha, siehst du. Und da kann ich dann nur, dann höre ich mir die Aufgabe an und kann relativ schnell erfassen, dafür wurde die KI nicht gemacht. Die ist nicht gemacht, um zu entscheiden, ist das gerecht oder nicht. Das ist eben ein reines stochastisches Modell, aber dafür muss man das verstehen. Also eben und deswegen sagt PwC, wir wollen eben unseren Juniors jetzt antrainieren, eben kritisch zu sein mit KI, zu verstehen, wie das funktioniert, um diese Supervisor-Rolle auszuführen. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, gilt das nicht vielleicht auch ein bisschen für Juristen? Wenn wir an den Punkt kommen, nochmal, ist mir ganz wichtig zu betonen, wir sind noch lange nicht da. Aber wie gesagt, ich habe einfach Spaß daran, ein paar Jahre vorauszudenken. Dann müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wenn du als Junior zu uns kommst, dann musst du A, die Möglichkeit haben, zu verstehen, worauf musst du schauen. Und dafür wird es vielleicht irgendwann mal Sandboxes geben, wo man eben nicht am Klienten schon arbeitet, sondern gezwungen wird, rein ohne KI meine M&A zu machen, M&A-Transaktion durchzuspielen und das dann mit den KI-Ergebnissen zu messen und zu schauen, aha, okay, also es ist wichtig, dass mein Report irgendwie Quellen ausgibt, dass ich finde, wo ist die Primärquelle, warum ist das relevant oder eine Red Flag oder eine Green Flag etc. Das wird wichtig sein, dass man ihnen dieses kritische Denken anerzieht und eben nicht einfach nur wirklich die KI drüber laufen lässt und sagt, fertig. Aber die Tatsache, dass man vielleicht irgendwann dahin kommt, dass Und ich rede jetzt wirklich von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, von den bei uns Substituten, dass man sagt, ihr werdet mehr supervisory tätig sein, aber nebenbei müsst ihr auch noch ausgebildet werden, das alles ohne mal gemacht zu haben, um nach wie vor zu wissen, worauf kommt es eigentlich an. Das sehe ich für unsere Branche tatsächlich auch, ja.
Ja, spannend, spannend. Also spannend. Ich denke, wir sind auch am Ende und wir können es ja gerne nochmal unterhalten, vor allem vielleicht auch mal in einem Jahr oder so.
Ja, wäre interessant.
Was sich dann schon wieder geändert hat.
Absolut,
ja?
Absolut.
Okay, ja. Roxana, vielen, vielen Dank für den Podcast und alles Gute.
Vielen Dank, Patrick. Hat mich gefreut.